Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Martina Weihrauch, die Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Grüß Gott, Frau Weihrauch.
Hallo, liebe Frau Schäfer.
Dreimal werden wir nur noch wach, nur noch dreimal und dann ist Weihnachtstag. Sind Sie schon in Stimmung?
Ich bin immer in Weihnachtsstimmung.
Ehrlich? Das ganze Jahr?
Ja, doch, ich liebe Weihnachten sehr und ich freue mich schon ab Oktober auf Weihnachten.
Ja, ehrlich? Haben Sie alles schon vorbereitet? Ist der Baum schon geschmückt? Die Geschenke liegen schon drunter?
Nee, es gibt in dem Sinne nicht die Geschenke, die man sich vorstellt, aber vielleicht können wir ja danach darüber reden.
In der Tat, das wollen wir tun. Also zum Ende dieser Stunde über das Schenken, denn das ist ja in diesem Jahr ein bisschen tricky, wenn man nachhaltig ökologisch schenken will. Wie schenkt man dann richtig? Das wollen wir besprechen. Es fehlen wenige Kilometer, gemessen an der gesamten Pipeline, nur noch 300 Kilometer nämlich fehlen, zur Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee, die ja zwischen Deutschland und Russland verlaufen soll. Dieses Projekt ist jetzt in die Krise geraten, weil Donald Trump und der US-Kongress und der US-Senat auch alle sind einig, dass dieses Projekt gestoppt werden soll, weil es nämlich dazu führe, dass sich Deutschland und Europa vom russischen Gas zu sehr abhängig machen würden. Das sagt Trump. Und jetzt sind eben Sanktionen beschlossen worden gegen die Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Und die Schweizer Firma Allseas hat die Arbeiten auch direkt eingestellt. Martina Weihrauch. Man kann das ja verstehen, dass so eine Firma Angst hat, dass sie dann, wenn nun diese Sanktionen in Kraft treten, zum Beispiel andere Aufträge nicht mehr bekommt im Golf von Mexiko oder so. Was denken Sie, wird die Pipeline am Ende noch fertig werden?
Ich denke, sie wird fertig werden. Und das, was jetzt passiert, ist ein Kräftemessen zwischen den verschiedenen Partnern. Aber ich denke, die Argumente von Trump sind richtig. Aber er nutzt das natürlich für seine Interessen aus. Aber da können wir wahrscheinlich nachher nochmal
für überhören. Seine Interessen, indem er sich wahrscheinlich denkt, dass die Europäer das amerikanische Gas lieber kaufen sollen?
Na, wahrscheinlich noch nicht mal. Das schiebt er auch nur vor, sondern es ist eben Teil seiner Öffentlichkeitsarbeit, Teil auch seines Macho-Gehabes, was ihm ja unheimlich viel Zuspruch in Amerika einbringt. Und es ist natürlich auch glasklarer und harter wirtschaftlicher Kampf um Vorherrschaft und auch um Wettbewerb. Und da ist er eben in seiner Unverschämtheit auch ziemlich gut.
Ziemlich gut. Frank Capellan aus dem Hauptstadtstudio uns zugeschaltet. Wie reagiert denn jetzt die Politik in Berlin? Man hat ja gesagt, die Bundeskanzlerin selbst war es, glaube ich, die gesagt hat, man will nicht mit Gegenmaßnahmen reagieren. Stimmt das?
Ja, genau. Das hatte Angela Merkel angekündigt. Man möchte den Ball zunächst einmal flach halten. Aber auf der anderen Seite hat ihre Regierungssprecherin Ulrike Demmer heute Morgen diese Sanktionen scharf zurückgewiesen, dass sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands. Und sie hat darauf verwiesen und da sicherlich einen bemerkenswerten Punkt gemacht, dass diese Sanktionen von Trump auch mit dem Schutz der Ukraine begründet werden. Das ist ein Argument, das der amerikanische Präsident geliefert hat. Und tatsächlich hat gerade unter der Vermittlung Deutschlands, unter Vermittlung des Wirtschaftsministers Peter Altmaier, eine Regelung dieser Gaslieferung von Russland über die Ukraine nach Europa stattgefunden. Da hat man einen Transitvertrag erst in der vergangenen Woche hier in Berlin mit auf den Weg bringen können. Und da ist diese Frage eigentlich geregelt worden. Also jetzt mit dem Argument zu kommen, es müsse um den Schutz der Ukraine gehen, das halte ich doch für weit vorgeschoben. Ich glaube, dem amerikanischen Präsidenten, um auf das nochmal zu sprechen zu kommen, was Sie da eben angesprochen haben, geht es um America first. Also ich glaube, es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass es da auch ganz an allererster Stelle um amerikanische Flüssiggaslieferungen geht. Und man könnte natürlich auch sagen, wenn sich Deutschland abhängig macht von Russland, wenn er das so sieht, was hat der amerikanische Präsident damit zu tun? So in diesem Sinne etwa argumentiert jetzt auch die Bundesregierung.
Ich habe gelesen, dass die SPD sagt, Rolf Mützenich, SPD-Fraktionschef, die EU und Deutschland sind für Trump offenbar keine verbündeten Partner, sondern tributpflichtige Vasallen. Das ist ja doch ein scharfes Wort. Wie reagiert die SPD?
Ja, in der Tat. Also Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, der Außenpolitiker ja ist von Hause her, hat sich da sehr scharf geäußert und hat gesagt, man werde sich diesen erpresserischen Methoden nicht beugen. Und da steht er ein wenig im Widerspruch zum eigenen Außenminister, zu Heiko Maas, der sich da nämlich ganz noch als Diplomat gibt. Hören wir ihn kurz.
Ich habe mir keine Illusionen darüber gemacht, dass es noch möglich sein wird, formal gesetzlich diese Sanktionen zu verhindern. Letztlich wird es auch darum gehen, wie sie jetzt umgesetzt werden. Auch die Zeitabläufe werden dabei eine Rolle spielen. Und wir werden weiterhin mit unseren amerikanischen Partnern darüber sprechen.
Also Heiko Maas, der Außenminister, bekräftigt, wir wollen weiter reden, weiter verhandeln, versuchen, die Sanktionen abzuschwächen oder wieder rückgängig zu machen. Rolf Mützenich ist da wesentlich deutlicher, das muss man so sagen.
Martina Weihrauch, was denken Sie denn? Denken Sie, dass die Amerikaner sich da in irgendeiner Art und Weise auf Gespräche nochmal einlassen werden?
Na klar. Also das ist ja auch die typische Art und Weise, wie Trump Politik macht. Natürlich wird, denke ich, in erster Linie Merkel mit ihm reden und da alle Register ziehen. Fakt ist aber, um auf mein erstes Argument nochmal zurückzukommen, die Sache Nord Stream 2 ist ja nicht unumstritten. Die Rolle Gerhard Schröders ist seit Jahren diskutiert worden. Ich finde das äußerst problematisch, weil natürlich die Abhängigkeit da ist. Die Rolle, die Polen dabei gespielt hat oder nicht gespielt hat, die Rolle, die bis zum Schluss die Ukraine nicht gespielt hat. Das ist ja jetzt erst ein Einlenken in letzter Minute. Fand ich fatal. Fand ich auch antieuropäisch. Und wir werden ja nachher noch dazu kommen, wenn wir über Klima reden. Natürlich müssen wir auch gucken für unsere Energiesicherheit, dass wir sozusagen auf ganz verschiedene Elemente, auf ganz verschiedene Medien setzen und auch auf ganz verschiedene Partner. Und da ist natürlich Nord Stream 2 finde ich ein großes Problem.
Frank Capellan, natürlich gab es immer viele Kritiker von Nord Stream 2, aber nun ist die Pipeline eben fast fertig, nur noch 300 Kilometer fehlen. Insofern kann man jetzt das Fass nochmal aufmachen nach dem Motto, naja, wir wollten sie ja eigentlich nicht und im Grunde ist das jetzt, was Trump tut, Wasser auf die Mühlen der Kritiker?
Ich glaube nicht, dass man das Fass da wirklich nochmal aufmachen kann. Frau Weihrauch hat das ja eben auch gesagt. Wahrscheinlich wird diese Pipeline zu Ende gebaut. Ich habe es im vergangenen Sommer auch selbst gesehen, wie da bei Lubmin vor Greifswald die Rohre im Meer verlegt wurden. Also da fehlt ja nur noch ein kleines Stück. Aber sicherlich ist richtig, auch mit Blick auf die Klimaproblematik. Heute würde man sicherlich ein solches Projekt auch mit Blick auf die politischen Implikationen nicht mehr bewilligen. Aber das Kind ist in den Brunnen gefallen. Mhm. Das Ding ist kurz vor der Fertigstellung. Es fehlen 300 Kilometer. Ich glaube, am Ende wird es zu Ende gebaut.
Frank Capellan im Hauptstadtstudio. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Und Martina Weihrauch bleibt an meiner Seite. Wir sprechen gleich über den Brexit, denn an diesem Samstag gucken wir ja nicht nur auf die Themen des Tages ganz aktuell, sondern auch auf die Themen der vergangenen Woche. Samstag, und das heißt, wir gucken auf die vergangene Woche auch zurück. Da hat uns der Brexit beschäftigt, denn das britische Unterhaus hat ja gestern für das Brexit-Gesetz gestimmt. Es gibt jetzt noch ein paar weitere Abstimmungen, aber die gelten als Formsache. Der Weg ist also frei, im Grunde für den Brexit dann am 31. Januar. Premier Boris Johnson will den Vertrag dann mit der EU innerhalb von einem Jahr verhandeln. Da ist jetzt die Frage, kann das gelingen? Wenn ja, wie wird dieser Vertrag aussehen? Wenn der Vertrag nicht ausgehandelt werden kann mit der EU, Frau Weihrauch, Martina Weihrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, hier mein Gast in dieser Stunde, droht dann doch der harte Brexit?
Ich glaube, dass es zu früh ist, darüber zu spekulieren, sondern wir sollten die Demut haben, vielleicht erstmal zu gucken, was ist da eigentlich in Großbritannien passiert, was sagt die Bevölkerung, wie ist die Entwicklung, wo müsste man jetzt mal hinschauen. Und ich habe das sehr intensiv verfolgt. Und ein großes Problem ist, was uns auch bevorsteht als EU und als westliche Demokratien, dass wir eigentlich im Laufe der letzten Jahre vergessen haben, dass zu jeder These eine Gegenthese existiert und dass wir mit Argumenten diese Thesen auseinandernehmen sollten und zu einer Lösung zu finden und nicht gleich die Gegner zu zerstören, sondern so zerstören wir die Demokratie.
Aber wenn ich einhaken darf, wenn Sie sagen, zu jeder These gibt es eine Gegenthese. Mhm. Wie meinen Sie das jetzt hier in Bezug auf den Brexit? Also jetzt ist ja die These, der Brexit kommt, er ist gut für England und jetzt wird er durchgezogen.
Genau, aber in der Art und Weise, wie das diskutiert wurde, wie das ausgetragen wurde, sind eigentlich nur Tote zu beklagen. Und die Frage ist jetzt die, schafft Johnson das jetzt wirklich das Land zu ein, was er ja vorgibt? Oder müssen auch die anderen engagierten Kräfte dazu beitragen, um eine vernünftige Lösung für England zu finden? Und da sehen wir natürlich, dass einfach 50%, die schon immer für den Brexit waren, für Johnson gestimmt haben, aber auch 25%, die eigentlich für Europa sind, für Johnson gestimmt haben, weil einfach Corbyn nicht die Alternative war und auch nicht Position bezogen hat. Und deswegen nehme ich nochmal Bezug auf die Positionen und dass wir uns mit den Inhalten auseinandersetzen sollten.
Wir meinen Sie jetzt als EU? Also Sie, zum einen gibt es ja die Engländer sozusagen unter sich, wo in der Tat die Frage ist, wie wird das weitergehen? Werden die Schotten sich eventuell für ein Referendum dann doch aussprechen, weil die möchten sich ja gerne abspalten? Wie ist das in Nordirland? Aber es ist dann die Frage eben, England so als Ganzes gesehen in der Beziehung zur EU. Und da würde mich eben fragen, wie sehen Sie das? Also angenommen, der Vertrag kann eben nicht ausgehandelt werden und angenommen, es stünde dann ein harter Brexit ins Haus. Gestern hat Ralf Füchs da gesessen, wo Sie jetzt sitzen, der Leiter und Gründer des Zentrums für liberale Moderne, und wir hören mal, was er gesagt hat.
Zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Mein Großbritannien ist mit Frankreich zusammen die einzige militärisch ernstzunehmende Macht in Europa und die einzige auch mit einer wirklich globalen Orientierung. Und ein Europa ohne Großbritannien wäre sicherheitspolitisch viel verwundbarer. Das heißt, wir müssten versuchen, Großbritannien in die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einzubeziehen, auch wenn sie nicht mehr in der EU sind.
Also ich habe sozusagen vergessen zu sagen, was er meint, ist, dass man auf verschiedenen Feldern, die sich anbieten, trotzdem eng zusammenarbeiten soll, auch wenn das große Zusammenarbeiten mit Großbritannien schwieriger werden sollte.
Das auf jeden Fall. Das hat ja die EU auch eigentlich schon immer betont. Aber der Punkt ist natürlich, wie es auch kommuniziert wurde, war immer nur alles oder nichts. Und ich plädiere auch aus der Sicht von politischer Bildung dafür, nochmal sich einzelne Positionen anzugucken und zu gucken, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Was ist wirklich die Position von Irland und von Nordirland? Was ist die Position von Schottland? Wie kann man sich hier verbünden und neue Lösungen schaffen? Denn das wäre ja fatal, wenn das alles auseinanderbricht, so wie es sich ja momentan auch andeutet. Deswegen würde ich dafür plädieren, die Fragen davor mehr zu diskutieren zum jetzigen Zeitpunkt und nicht darüber zu diskutieren, klappt der Vertrag oder nicht? Wird das in einem Jahr krachen oder nicht? Das finde ich eigentlich die falsche Sicht.
Verstehe. Aber wenn der Wahlslogan von Boris Johnson jetzt war, get Brexit done, das war ja das Wahlkampfversprechen, dann kann man jetzt eigentlich nicht sagen, gut, es wird jetzt passieren, der 31. Januar ist jetzt der gesetzte Termin, sondern es wird uns weiter beschäftigen.
Es wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen, das ist klar. Er hat das natürlich populistisch auf den Punkt gebracht, was er will. Und wie wir sehen, war es auch richtig, denn die Leute haben diese klaren Aussagen gesucht. Sie haben sie bei Corbyn nicht gefunden, aber bei Johnson, und deswegen haben sie ihn gewählt. Und deswegen sollten wir eben überlegen, auch diese klaren Positionen bei anderen zu suchen und gucken, wo wir anknüpfen können.
Martina Weihrauch sagt das, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren diese Woche und den Tag. Martina Weihrauch an meiner Seite, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Und ein Thema, das uns in dieser Woche auch beschäftigt hat, ist die Causa Möritz. Robert Möritz war CDU-Kreisvorstand in Sachsen-Anhalt, hatte aber wohl Verbindungen zur rechten Szene. Wir haben viel über sein Tattoo am Arm gesprochen. Er ist jetzt aus der CDU ausgetreten. Dieser konkrete Fall mag damit abgeschlossen sein. Wir hören aber mal, was Albrecht von Lucke, der Politologe, gesagt hat, der in dieser Woche hier auch bei uns zu Gast war.
Wenn es denn darauf wirklich ankommt, dann sollte man das zu einer großen Landtagsdebatte machen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass es gar nicht anders mehr geht. Das, was gegenwärtig an Eskalation innerhalb dieser Koalition passiert, ist. Wir müssen uns ja auch vorstellen, dass dann die Grünen daraufhin erwidert haben, Wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU? Das ist natürlich auch ein Jargon, den man unter Koalitionspartnern sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber er ist berechtigt vor dem Hintergrund dessen, was da gegenwärtig aufbricht. Wenn man dieses Land Sachsen-Anhalt davor bewahren will, dass es den Eindruck der Bräune zunehmend annehmen will, man muss es meines Erachtens zu einer großen Auseinandersetzung im Landtag machen.
Also Albrecht von Lucke ist der Meinung, dass der Fall nicht abgeschlossen ist. Wie sehen Sie das, Frau Weihrauch?
Natürlich ist der Fall nicht abgeschlossen, weil wir uns fragen müssen, was passiert da eigentlich? Und man sollte da auch zu einer gewissen intellektuellen Schärfe zurückkommen. Mich hat bei dieser ganzen Sache gestört, dass man von Kontakten zur rechtsextremistischen Szene spricht. Also wenn ich Ordner bei einer Neonazi-Demo bin, Ordner, gehöre ich zu den Kräften, die Ordnung und Sicherheit aufrechterhalten in diesem Kontext, dann bin ich Teil dieser Bewegung. Wenn ich dieses Tattoo, diese schwarze Sonne habe, was man auch sehen kann, also nicht an einer bedeckten Stelle, dann gehöre ich dazu. So, und dann ist natürlich die interessante Frage, wo ich ja durchaus mitgehen kann, dass jemand sagt, ich möchte da aussteigen, ich möchte nicht mehr mitmachen. Geben wir ihnen eine Chance, eine zweite Chance, wie Holger Stahlknecht, der CDU-Chef in Sachsen-Anhalt, sagte. Ja, dann heißt es aber natürlich, was heißt das? Das heißt in ganz erster Linie totale Offenlegung der Situation. Und das heißt natürlich auch, noch mal klar zu machen, wofür man steht.
Sven Schulze, CDU-Generalsekretär in Sachsen-Anhalt, hat genau das gesagt. Das war am Montag, dass er eine zweite Chance für Herrn Müritz sozusagen sehen möchte.
Ich halte es für wichtig, dass man Menschen, die uns glaubhaft versichert oder in dem Fall den Kreisverband glaubhaft versichert haben, dass sie wirklich mit dieser Gesinnung nichts zu tun haben und um eine zweite Chance bitten, dass man diese zweite Chance im Zweifelsfall auch gewähren wird.
Also Sven Schulze, jetzt ist natürlich eben die Frage, wie kann jemand beweisen, dass er mit dieser Gesinnung nichts mehr zu tun hat?
Na, glaubhaft versichern heißt in erster Linie, dass man das offenlegt und dass man sagt, hier und hier und hier und in erster Linie hätte ich erstmal mein Tattoo entfernen lassen. Also alles, was sozusagen sichtbar ist, sozusagen deutlich davon Abstand zu nehmen und natürlich auch sich dezidiert gegen alte Positionen zu stellen. Das heißt natürlich auch Kritik an der AfD, Kritik an menschenverachtenden Positionen und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Kritik an der AfD. Gerade darüber hat Albrecht von Lucke auch noch mal gesprochen. Er meint, diese Berührungen in Richtung AfD gehen in Sachsen-Anhalt relativ weit.
Die Union hätte es sich viel leichter machen können. Hätte sie in dem Fall Moritz sehr schnell harte Kante gezeigt, wäre vielleicht dieser Fall als ein Fall von der Oberfläche verschwunden. Jetzt wurde natürlich deutlich, als man sich genauer mit dem Vorgang beschäftigt, dass diverse Mitglieder von UNITA beispielsweise in der CDU eine gewaltige Rolle in Sachsen-Anhalt spielen. Die Berührungsinteressen der Sachsen-Anhalt latinischen Fraktionsführung in Richtung AfD gehen ganz, ganz weit. Es gibt ein Strategiepapier, das da lautet, wir müssen sein national und sozial.
So viel Klarheit ist da also. Und man wusste ja auch, dass Herr Müritz in diesem Verein UNITA tatsächlich auch noch war. Er ist erst einen Tag, glaube ich, oder am vergangenen Wochenende dort ausgetreten. Dann stellt sich natürlich die Frage, warum die Bundes-CDU sich dazu nicht geäußert hat.
Ja, der Punkt ist, glaube ich, dass man noch mal von oben gucken muss. Von der Gesellschaft wird gefordert, dass die CDU sozusagen bis rein in die noch verfassungsbejahenden Kräfte der AfD Bindungskräfte entfalten muss. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Wenn ich mal daran erinnern darf, dass die CSU im Wahlkampf ja auch da ihre riesigen Probleme hatte und es für Söder auch und auch für Seehofer schwer war, da auch eine Positionierung zu finden, die haben sie jetzt. Söder hat eine ganz klare Positionierung, nachdem er gemerkt hat, dass dieses an die AfD zugehen, dass das nichts nutzt, dass sozusagen auch ihr Vokabular zu benutzen nichts nutzt. Aber ich plädiere hier auch nochmal für die Frage von Inhalten und von intellektueller Schärfe. Und das ist, glaube ich, das große Problem. überall, dass klar sein muss, wo ist die Grenze, wo ist die Verfassungswidrigkeit, wo beginnt die Verfassungswidrigkeit. Und da gucken wir uns mal die ersten 20 Artikel unserer Verfassung an. Und das muss durchdekliniert werden. Und da reicht auch nicht, dass man versichert, dass man zu den Werten der CDU steht.
Gut, aber da höre ich schon raus, dass Sie ein bisschen enttäuscht sind, auch von der Bundes-CDU, oder? Weil ich meine, Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja damals, als es um Maaßen ging, gesagt, sie hat darauf hingewiesen, dass die Tea Party in den USA die US-Republikaner radikalisiert hatte. Und sie hat dann versprochen, dass jeder Versuch, aus der CDU eine gänzlich andere Partei zu machen, auf den allerhärtesten Widerstand ihrerseits treffen würde. Der ist jetzt jedenfalls nicht gehört worden.
Ja, also was heißt enttäuscht? Ich würde mich eben freuen, wenn eine klare Kante gezeigt werden würde. Die sehe ich momentan nur bei Söder. Die sehe ich auf sehr überraschende Weise bei Söder. Das hätte ich nicht gedacht. Bei Frau Kramp-Karrenbauer sehe ich sie nicht. Aber in erster Linie ist es für mich auch eine Frage nochmal an die CDU in Sachsen-Anhalt. Und da sehe ich, dass da inhaltliche Auseinandersetzungen geführt werden müssen. Wie weit machen wir mit und wo grenzen wir uns deutlich ab? Und das muss noch geschehen.
Das muss noch geschehen. Und Sie haben intellektuelle Schärfe gefordert. Ich habe zuvor gesagt, er hätte wohl Verbindungen zur rechten Szene gehabt. Nein, er hat sie tatsächlich gehabt. Wir haben es ja alle gesehen und wir sehen es noch. Er hat das Tattoo noch. Insofern fordern Sie das zurecht. Man muss das schon sagen, was tatsächlich sichtbar ist. Martina Weihrauch hier zu Gast, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Das Klimapaket ist in dieser Woche verabschiedet worden der Bundesregierung. Es hat Bundestag und Bundesrat passiert. Und dann gab es da in Sachen Klima auch noch ein Foto, das uns beschäftigt hat, nämlich das Foto von Greta im Zug der Deutschen Bahn. Auf dem Boden hat sie gesessen, neben ihren Koffern, und dann getwittert: Ich sitze hier im überfüllten Zug auf dem Weg nach Hause. Und das ist ja ein Foto, Frau Weihrauch, was durchaus Emotionen ausgelöst hat. Und das hat uns hier in der Redaktion zu der Frage gebracht: Brauchen wir eigentlich Emotionen, wenn wir über das Klima reden wollen? Wenn wir auch zum Beispiel Menschen fürs Bahnfahren begeistern wollen, auch selbst wenn sie auf dem Fußboden dieses Zuges sitzen müssen?
Ja und nein. Ja, wir brauchen Emotionen, weil es natürlich für die Leute sich positiv anfühlen muss, sich dafür einzusetzen und zu engagieren. Und nein, wir brauchen aber keine Boulevardisierung. Und deswegen äußere ich mich zu Greta gar nicht.
Gar nicht?
Im Wesentlichen gar nicht, sondern finde einfach, dass an dieser Person eine Boulevardisierung stattfindet, die eigentlich dem Thema nicht gerecht wird. Denn wir wissen ganz genau, dass sowohl auf der einen Seite als auf der anderen Seite PR-Profis dahinter sind, die Sachen befeuern. Ich denke, das dient nicht dem Ziel, wo sich ja viele Menschen wiederfinden. Ich bin dafür, die Argumente auszutauschen. Ich bin dafür, sich einzusetzen für sinnvolle Wege. Und deswegen begrüße ich natürlich auch die Einigung des Bundesrates zum Klimapaket.
Sie denken, dass hinter Greta eine PR-Maschinerie steht?
Das wissen wir. Das denke ich nicht, sondern das weiß man.
Ach, tatsächlich? Ich dachte eher, dass Ihr Vater zum Beispiel dieses Foto gemacht hat und dass sie es dann selber getwittert hat.
Nee, das glaube ich nicht.
Okay. Trotzdem denke ich, ist Greta jemand, die uns dafür begeistern kann, uns fürs Klima einzusetzen. Und zwar, weil ich denke, sie ist sehr authentisch, sie ist sehr klar in dem, was sie möchte. Sie ist sehr klar in dem, was sie erst sagt, was sie täte und was sie dann auch tut. Zum Beispiel einfach nicht mehr zu fliegen, auch wenn es um interkontinentale Reisen geht. Insofern habe ich das Gefühl, dass das dem Ziel, den Klimaschutz zu fördern, doch nützt.
Tja, weiß ich nicht. Momentan sehe ich eigentlich genau das, was ich vorhin kritisiert habe, dass es sozusagen um diese Person geht und dass sich da viele Pro und Contra so streiten, wenn man in die sozialen Netzwerke sieht, dass sozusagen der Inhalt eigentlich aus dem Auge verloren wird. Und deswegen plädiere ich von diesen beeindruckenden Mädchen, wie man sie jetzt auch einschätzen mag, zurückzutreten und den Argumenten zuzuwenden. Und ich finde die Argumente sehr wichtig. Und ich finde aber ganz wichtig, um auch auf das Klimapaket mal zu kommen, dass es wichtig ist, das Funktionieren der Rahmenbedingungen sich anzusehen. Und da sind wir natürlich noch auf einem sehr, sehr langen Weg.
Funktionierende Rahmenbedingungen, welche sind es denn, die Sie sich wünschen? Also was jetzt klar ist, ist, dass es ja einen CO2-Preis geben wird, dass der nicht nur bei 10 Euro liegen wird, sondern bei 25 Euro pro ausgestoßene Tonne ab dem 1. Januar 2021.
Das Konzept dahinter ist, dass mit dem Geld, was auf fossile Produkte bezahlt werden muss, der Einstieg in umweltgerechte Angebote finanziert wird. Aber es ist natürlich so, dass das erstmal ein Versprechen auf die Zukunft ist. So richtig beurteilen, ob das 100% funktioniert, weiß ja keiner. Aber wichtig ist, dass wir auf der einen Seite Energiesicherheit haben. Es nutzt ja überhaupt nichts, wenn dann gesagt wird, so, wir machen jetzt Stromsperre oder Internet darf nur noch eine Stunde pro Tag genutzt werden, wenn wir merken, wir haben uns verspekuliert und verrechnet. Sondern, und da bin ich ganz auf der Seite von Linda Teuteberg, die vorhin in den Nachrichten dazu sich positioniert hat, wir müssen sozusagen...
Von der FDP?
Von der FDP, die FDP-Generalsekretärin. Wir müssen uns so positionieren und Rahmenbedingungen schaffen, die... den Wettbewerb um die klimaneutralsten und die klimafreundlichsten Angebote attraktiv zu machen, das muss der Einstieg sein, dass es wirklich Spaß macht, sich fürs Klima zu engagieren, dass es ein gutes Gefühl macht, aber das muss sozusagen auch realitätsbasiert sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach München fahre und merke, der Flug ist dreimal billiger als die Zugfahrt und zusätzlich wird gebaut und ich fahre nicht noch länger, sondern ich fahre noch anderthalb Stunden länger, weil gebaut wird und muss dann zwischendurch noch mal übernachten, um irgendeinen Geschäftstermin da wahrzunehmen und muss noch auf dem Fußboden sitzen. Ich übertreibe jetzt mal.
Ja, ich denke auch, Sie übertreiben, weil gerade die Strecke Berlin-München ist ja sehr gut ausgebaut.
Problem sozusagen deutlich zu machen, dann funktioniert das nicht. Und ich bin eine Pendlerin, ich fahre kein Auto und weiß ganz genau, was sich da abspielt.
Gut, also ich sehe, Sie wünschen sich noch einiges. Wenn wir über nachhaltiges Leben sprechen, dann haben wir jetzt bald Gelegenheit dazu. Es ist ja am Dienstag der Heilige Abend und dann werden die Geschenke unter dem Baum liegen. Da ist die Frage, wie können wir ökologisch schenken? Das wollen wir gleich besprechen. Frau Weihrauch, schenken Sie viel? Ob Sie viel schenken, frage ich.
Ja, ich schenke viel. Ich schenke viel Zeit zu Weihnachten. Ich schenke viel
Zeit. Also
viel Zeit, genau.
Qualitätszeit.
Genau, Qualitätszeit. Ich schenke viel Marmelade und Chutney, die ich schon im Sommer gekocht habe. Und ich schenke immer am Anfang des Advent den anderen Advent. Dieses Jahr habe ich über 30 Kalender verschenkt.
Also das ist der evangelische Kalender, der so ein bisschen für jeden Tag so einen Gedanken formuliert.
Mhm. Ja. Mit sehr schönen Bildern und witzigen Ideen. Und da steht eine ganze Crew hinter, die in Hamburg sitzt. Und die verehre ich sehr. Genau.
Der Kalender ist aus Papier. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie dieses Papier für den anderen Advent hergestellt wird. Sei es drum, aber ganz generell kann es sein, dass sich viele Menschen in diesem Jahr wirklich Gedanken darüber machen, wie können wir nachhaltig schenken, wie können wir ökologisch schenken. Wenn es zum Beispiel jetzt ein Kleidungsstück sein soll, ein Kaschmirpullover, wo kommt die Kaschmirwolle her? Dass solche Fragen immer wichtiger werden, was meinen Sie?
Also für die Masse der Bevölkerung glaube ich nicht. Wenn man wirklich tagtäglich S-Bahn fährt, Regionalexpress fährt und gerade in den letzten Tagen sieht, wie die Leute wieder kaufen, als ob sie kurz vorm Verhungern sind, in den Kaufhallen und auch wirklich mit Massengeschenken rumrennen und sich auch unheimlich stressen. Da ist, glaube ich, sozusagen die Entspannung noch nicht angekommen. Zu sagen, lasst es ruhig angehen, schenkt euch Zeit, kocht miteinander, singt Lieder miteinander, das sehe ich sehr. Also auch die alternativen Weihnachtsfeiern in den Altersheimen, in ganz anderen Kontexten, auch wie auch zum Beispiel soziale Weihnachtsmärkte, finde ich eine großartige Idee, wo sich viele Leute zusammentun. Also nicht nur Frank Zander mit seinem Gänseessen, sondern auch von AWO bis sonst wohin, die für ärmere und sozial schwächere Familien wirklich kostenlose Sachen anbieten. Das finde ich ganz großartig.
Stichwort also, Gänseessen, da ist natürlich auch schon die Frage. Darf noch ein Gänsebraten auf den Tisch kommen oder sind viele Leute Vegetarier, Veganer vielleicht sogar?
Ja, bei uns ist das auch geteilt. Die einen essen so, die anderen so. Aber wenn wir kochen zusammen, zum Beispiel zu Weihnachten alle zusammen und jeder bringt was mit und da ist dann alles vorhanden.
Und gibt es einen Baum? Weil man kann ja auch sagen, einen Baum zu töten zum Vergnügen als Weihnachtsbaum geht gar nicht mehr.
Ja, also bei mir gibt es einen Baum und der steht auch schon.
Einen richtigen Baum.
Ein richtiger Weihnachtsbaum und der ist auch geschmückt.
Ich habe ja neulich ein Foto gekriegt von einer guten Freundin aus Frankfurt, die hat tatsächlich einen klimaneutralen Weihnachtsbaum, der sieht aus wie ein Gerippe, also der ist aus Metall.
Tja, also ich finde, man kann das Kind auch mit dem Bade ausschütten. Jeder sollte seinen individuellen Weg finden. Aber wichtig ist, dass man angeguckt wird, wie ich neulich von meiner Nachbarin und sagte, du siehst ja gar nicht aus wie im Weihnachtsstress. Und da habe ich gesagt, also eigentlich bin ich auch nicht im Weihnachtsstress, sondern ich freue mich richtig drauf. Und ja.
Und haben Sie diese Sache, dass Sie Selbstgekochtes verschenken und Zeit schon immer so gemacht? Oder ist das auch eine Folge dieser Diskussion, die wir führen? Um den Klimawandel,
nee,
um die Frage,
nicht,
wie wir unser Leben verändern müssen.
Das habe ich schon immer so gemacht, vor allen Dingen seitdem unsere Familie natürlich immer größer geworden ist. Aber ich habe schon zu DDR-Zeiten Unterhemden gefärbt und habe die umgedreht und habe die dann mit Perlen bestickt und habe die zu Weihnachten verschenkt. Also mir macht das, hat das auch immer Spaß gemacht. Und ja, ich finde, man muss da seinen individuellen Weg finden, der auch was mit dem Menschenbild zu tun hat. Dass eben Weihnachten Schenken von Liebe und Zuneigung ist und das Kommen des Herrn.
Mhm. Und insofern denken Sie, das ist alles ökologisch, natürlich.
Denke ich gar nicht, sondern das ist sozusagen das Nebenprodukt.
Interessant wird es ja, wenn es dann doch Familien geben sollte, in denen die ein oder andere Diskussion aufkommt, dass man dann vielleicht sein Geschenk, was man mit viel Mühe gesucht und vielleicht auch hergestellt hat, dann verteidigen muss, weil der Beschenkte erstmal sagt, was soll ich damit denn? Wenn das zum Beispiel was Gefaltetes ist oder etwas tatsächlich Gekochtes, was der gar nicht mag und man sagt dann, ja, aber ich wollte einfach nichts kaufen.
Nee, das darf nicht passieren, weil es natürlich so ist, dass man schon sich überlegen muss, worüber der andere sich freut. Und wenn man sozusagen ein gutes Verhältnis zu dem Menschen hat, den man beschenken will, dann passiert das, glaube ich, nicht. Und außerdem, wer freut sich heute nicht über einen persönlichen Brief? Also ich habe das bei meinen Kollegen erlebt, die kriegen von mir auch immer alle was am Anfang der Adventszeit. Und die meisten freuen sich am meisten über den ganz persönlichen handgeschriebenen Brief, der jede bekommt.
In dem ja auch eben die Zeit steckt, die man dafür aufgewandt hat und tatsächlich vielleicht ein Stückchen Liebe. Frau Weihrauch, ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Fest. Danke, dass Sie hier waren.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke Ihnen. Und in Breitband, nach den Nachrichten, geht es um was ganz anderes, gar nicht um Weihnachten. Da geht es um die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes.